Frischometer Podcast. Heute das Weihnachtsspecial.
Herzlich willkommen zu Oswald Cobblepots erster Fahrschulstunde. Gentlemen, der Startschuss ist gefallen.
Herzlich willkommen, hier ist das Team von Trashometer, vertreten durch mich, Commodore Schmidtlepp, durch den Kollegen Trash Bronson, der jetzt bestimmt Hallo sagen will.
Ja, guten Tag zusammen.
Und durch den Kollegen American Cyborg Terminator.
Hallo aus der Zukunft, was die Leute nicht wissen.
Und wir sind ein Blog für B-Kultur, das will heißen beschissene Filme, beschissene Musik, beschissene Spiele. Und uns gibt es jetzt seit... Wie lange? Mindestens 10 Jahre, würde ich sagen, oder?
2000, nee, nicht ganz. Ich glaube, Juni 2006 war der Start von unserem Blog damals.
Ja, du liebe Güte, dann gibt's ja bald richtig Feier, ne? Also nicht, dass wir irgendwas geplant hätten, haben wir wirklich nicht. Aber jetzt können wir uns wenigstens Druck machen, ne? Das ist ja toll. aber warum sind wir hier? Wir wurden eingeladen von einem befreundeten Blog, dem Popkulturblog Like It Is 93, namentlich Stefan Pan, wieder im Jahresrückblick teilzunehmen. Das haben wir vor 2 Jahren schon mal gemacht. Und letztes Jahr haben wir ausgesetzt, weil uns einfach nichts eingefallen ist. Und dieses Jahr wollten wir aber wieder was machen. Und wir haben uns normalerweise persönlich getroffen und irgendwie unterhalten und das Ganze per Audio aufgenommen und dann irgendwie wieder schriftlich abgetippt. Das war aber eine Riesenarbeit und als faule Typen haben wir gedacht, das machen wir jetzt einfach mal per Audio.
Ja, eigentlich haben wir uns ja immer gedacht, okay, wir haben halt das typische Radio-Aussehen und die Fernsehstimmen. Das heißt eigentlich total ungeeignet für jegliche Form von YouTubing und Podcasts. Aber ja gut, manchmal liegt halt letztendlich einfach die Faulheit.
Ja, so ist es. Und wir haben jetzt im Groben uns vorgenommen, so ein bisschen die Filme zu besprechen, die wir gesehen haben, vielleicht auch ein bisschen auf die Musik oder besuchte Konzerte einzugehen und die aktuelle Schläferz-Staffel ist auch noch ein Thema und ich würde gleich mal einsteigen zum Thema Film. Das war bei mir ein bisschen problematisch, weil ich dieses Jahr sehr von Unlust geplagt wurde. Ich habe, glaube ich, so wenig Filme wie noch nie im Kino gesehen. Woran das liegt, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil Kino finde ich an sich immer noch eine gute Sache. So habe ich zum Beispiel Mad Max Fury Road verpasst.
Grober Fehler.
Ja, ich weiß, aber ich konnte mich nicht dazu überreden, weil, keine Ahnung. Es ist manchmal ein bisschen so, dass wenn alle Leute sagen, der ist super, habe ich keinen Bock. So geht's mir zum Beispiel auch mit Star Wars. Ich weiß nicht, ob ihr schon drin wart, aber ich habe überhaupt keine Lust, den zu sehen.
Ja, geht mir auch so.
Dem kann ich auch zumindest so ein bisschen zustimmen. Steht einfach nicht auf meiner Prioritätenliste oben. Einfach, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass damals, als der vierte Teil, beziehungsweise theoretisch der erste Teil, da gibt's ja immer diese ist hin und her. Als der damals so gehypt wurde, kam am Ende ja eine ziemliche Grütze bei raus, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und
wobei die Rückmeldungen, die ich bis jetzt bekommen habe, waren eigentlich ganz positiv. Ne? Wenn ich keinen Bock aufs Kino habe, dann liegt das daran, weil ich halt im Kino arbeite.
Das hört sich jetzt cooler an, als man denkt.
Ich empfehle es nicht weiter. Was mir die Sache dann verdirbt, wenn da wirklich alle Welt reinläuft und mir total auf die Nerven geht, dann habe ich da auch erstmal keinen Bock, da hinterher zu rennen, ne? Weil dann sitze ich mit den Verrückten ja wieder irgendwie in einem Raum.
Ja, und du aber weißt, was die da machen, ne?
Bis jetzt.
Also Stichwort den Sitz pinkeln und so, ne?
Ja, kotzen, Drogenspritzen da rumwerfen und.
Ja, ja. Wir schweifen so ein bisschen ab.
Nein, aber, ja genau, Star Wars oder Krieg der Sterne, wie ich es gerne nenne. Bis jetzt positive Rückmeldungen, es soll sich eher an die alten Filme halten und alles richtig machen eigentlich, was man richtig machen kann unter dem Vorzeichen. Also, ne, klar sind, war die zweite Trilogie, hat da viel irgendwie in den Dreck gezogen, aber
gut. Man muss abwarten, man muss abwarten. Ja. Vielleicht zieht es uns doch noch rein. Letztendlich,
aber auf dem Video, ne?
Genau. Ansonsten nochmal zurückkommend auf Mad Max. Ich habe ihn quasi dann nicht im Kino direkt gesehen, sondern über die
File-Sharing.
Nein, anders. Spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall auch ohne Kinoleinwand mit einem sehr, ich sag mal, bildgewaltigen Eindruck und eigentlich eine Non-Stop-Action. Also eigentlich das, was ich mir von so einem Endzeit-Action-Film auch erwarte.
Der macht alles richtig.
Ja. Dementsprechend kann ich nur empfehlen, den sich nachträglich noch anzugucken.
Der erste Film, an den ich mich dieses Jahr erinnern kann, dass ich ihn tatsächlich gesehen habe, war Mission Impossible 5. Fand ich sehr geil. Für mich eigentlich auch der beste Teil der Serie. Also der hat mich auf jeden Fall total abgeholt. Action, super, Story, war natürlich irgendwie hanebüchen, aber trotzdem geil. Und ich habe damals schon gedacht, oh je, Bond wird's schwer haben. Dann war ich jetzt natürlich, so schnell es geht, auch in Spectre drin. Und ich muss sagen, ich war total verzaubert. Also ich bin da wirklich ein bisschen 10 cm über dem Boden geflogen, als ich rauskam. Ich kann nicht sagen, warum, aber ich habe selten wie sonst bei einem Film das Kino quasi verlassen und war im Film. Woran es liegt, ich weiß es nicht. Aber für mich war Spectre auf jeden Fall das Highlight des Jahres. Für mich kann Star Wars das eigentlich gar nicht toppen, den ich mir aber auch noch ansehen werde. Und zwar im Kino mit dem bestmöglichen Equipment, weil irgendwann muss man ihn sowieso sehen oder sieht man ihn. Und dann besser jetzt ohne Werbung als bei ProSieben oder so eine Scheiße. Und IMAX und tralala. Und dann wird das hoffentlich auch schon eine ganz ordentliche Erfahrung. Was ich bei dem allerdings befürchte, ist, dass die da ganz viel Fanservice machen. Ne? Also Sachen, die Fans unbedingt sehen wollen, auch haarklein wie nach einer Liste aufnehmen. Und da habe ich ein bisschen Schiss vor. Das könnte so ein bisschen unfrei wirken. Ne? Als würde man wirklich irgendwie was abarbeiten.
Ja, das stimmt natürlich. Was Bond angeht, bin ich immer noch sehr zwiegespalten. Ich fand den Film an sich gut. Ich würde ihn jetzt auch so unter all den Bond-Filmen im oberen Bereich einordnen. Ich war nur furchtbar enttäuscht von der Darstellung von Christoph Waltz als Bösewicht. Das war so, Christoph Waltz hat im Prinzip das gespielt, was er immer spielt. Und irgendwie fand ich das ziemlich mau. Also da fand ich im Vorgängerteil Skyfall, Javier Bardem war um Längen besser, um Längen. Und das hat mir so ein bisschen, ja, das hat mich ein bisschen enttäuscht und das so ein bisschen runtergezogen. Und dementsprechend bin ich da nicht ganz so euphorisch rausgekommen, muss ich sagen.
Aber rückblickend war es ja eh das Jahr der Agentenfilme. Wir haben dann noch, also neben den brillanten Mission Impossible 5 und Spectre, die ich auch beide empfehlen kann, wir haben uns noch Codename Uncle angeguckt, den Film zur Solo für Uncle, zur Serie. War auch gut gemacht, obwohl ich jetzt kein Fan von hier, wie heißt der?
Guy Ritchie.
Ja, bin, ne, aber durchaus guckbar.
Welchen kann ich zustimmen.
Welchen ich dann auch noch gesehen habe, war Bridge of Spies. Handwerklich gut gemacht, Drehbuch von den Coen-Brüdern, was man jetzt nicht so merkt. Also es ist nicht so wahnsinnig, wie man sich das dann hätte vorstellen können. Auch ein guter Film, also ist halt Spielberg Popcorn-Kino, aber wer auf Agenten steht, kann man sich angucken.
Kann ich zustimmen, auf jeden Fall. Zumindest was Codename Uncle angeht, den anderen muss ich dann tatsächlich auch noch nachholen.
Was für mich jetzt auch ein Novum war, dass ich dieses Jahr nicht auf dem Fantasy-Filmfest war. Ich glaube, von euch auch keiner.
Nee, das war tatsächlich das erste Mal, dass keiner von uns da war, in der Tat.
Irgendwie war ich da auch ein bisschen von Unlust geschlagen, auch weil es irgendwie, das war 2 Wochen früher als sonst. Das Programm fand ich nämlich gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, es war 2 Wochen früher als sonst und ich war einfach irgendwie noch nicht bereit. Ich war da noch mitten in der Arbeit, irgendwie ein Projekt am Abschließen und da hätte ich mit tierischen Bein abbrechen müssen, um da irgendwie Filme zu sehen, weil die ja teilweise auch mittags laufen oder so. Und da hatte ich einfach dieses Jahr keine Lust drauf. Genauso Fantasy-Filme as The White Knights war jetzt gerade Anfang Dezember das erste Wochenende oder zweite Wochenende, ich weiß es nicht mehr genau. auch eigentlich interessante Filme dabei, aber da war ich, bei dem einen Tag war Eishockey angesagt, live gucken und dem, und dann wollte ich mir das Wochenende jetzt irgendwie auch nicht total ruinieren, weil ich jetzt irgendwie 1000 Termine habe oder so.
Ja, dann kann man es letztendlich auch nicht mehr genießen. Ich meine, wir beide hatten ja zumindest das, ich sag mal, angrenzende Vergnügen zum Fantasy Filmfest, dass wir da ja das Interview noch mit den beiden Machern von ABC of Superheroes machen konnten, was noch auf der Halde sozusagen liegt, um fertig gemacht zu werden.
Ja, erstmal schöne Grüße und genau. Asche auf unsere Häupter.
Richtig, richtig.
Also, demnächst machen wir das auch einfach in Audio, ne? Wir haben ja jetzt rausgefunden, ja, wie es fauler geht.
Genau, genau. Also demnächst machen wir es wirklich in Audio. Und also es war ein sehr nettes Gespräch. Kommt demnächst auf jeden Fall auch noch die Zusammenfassung im neuen Jahr. Und
weißt du was, wir sprechen das einfach mit verteilten Rollen nach.
Oder das. Das ist sogar noch viel besser.
Ich denke, da würden sie nichts gegen haben. Das waren auch sehr entspannte Jungs.
Ich wollte gerade sagen, die waren auf jeden Fall sehr nett und es war auch sehr angenehm, sich mit Leuten unterhalten zu können, also mal neuen Leuten, die tatsächlich ein ähnliches Wissensspektrum, ja, was Schrottfilme einfach auch angeht.
Ja, ne, da sagst du einfach so, ja, habt ihr diesen Film von Donald G. Jackson gesehen, und die wissen auch sofort, wer Donald G. Jackson ist.
Genau, aber das ist ja ein ganz guter Umschwung, denke ich. In diesem Jahr gab es natürlich auch wieder einige besondere, ja, B-Movie-Perlen, die wir uns angeschaut haben. Einige, die gut waren, einige, die ja ein bisschen enttäuscht haben, wo man sich auch einfach mehr von erhofft hat. Und ja, da ist auch einiges zusammengekommen, würde ich sagen.
Ja, zum Thema Donald G. Jackson, da haben wir endlich mal, um den verstorbenen Rowdy Roddy Piper zu würdigen, Hell Comes to Frogtown gesehen. Ein Endzeitfilm, in der es um eine Welt geht, in der Menschen und menschenähnliche Frösche zeitgleich existieren. Und die Frösche sind tendenziell die Macker auf dem Planeten, ne? Also nicht, dass sie sich, find viel Interaktion oder so, gibt's da eigentlich gar nicht, aber man weiß, die Frösche sind böse. Und das ist halt ein 80er-Jahre-Film, dementsprechend scheiße sind die Froschmasken. Ja, bei der Story ist eh schon alles verloren, ne? Das hört man schon am Filmtitel.
Und es gibt ja auch so schöne Frosch-Prostituierte und sowas, also alles, was man.
Genau, braucht. Die Welt, wie wir sie kennen, nur mit Fröschen. Und das Spannende ist, dass Donald G. Jackson ja noch mehrere Filme mit menschenähnlichen Fröschen gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das ein Fetisch ist oder sowas, aber der hat zwei große Themen, und zwar menschenähnliche Frösche und Rollschuhe. Er hat auch diverse Filme gemacht, die in der Endzeit meistens, glaube ich, spielen, wo die Leute in der Endzeit auf Rollschuhen fahren. Klar, es gibt kein Benzin, also nimmt man Rollschuhe, ist ja ganz logisch. Und da ist zum Beispiel einer der schlimmsten Filme, die ich je gesehen habe, Switchblades heißt der, glaube ich, wie heißt der nochmal auf Deutsch? Rollerblade, genau, der heißt tatsächlich einfach nur Rollerblade, was ja eigentlich bei uns jetzt irgendwie eine Bezeichnung ist für Inliner im Grunde. Er hieß damals Rollerblade, weil es Nonnen waren, die Rollschuhe fahren, aber Switchblade, also Klappmesser haben. Diese Klappmesser waren heilig, konnten Tote wieder zum Leben erwecken, und eine ganz haarsträubende Geschichte eigentlich, Stoff für einen eigenen Podcast.
Welchen wir dann aber auch noch auf der Liste haben, war Roller Gator. Da geht es, glaube ich, um irgendwie einen skateboardfahrenden Alligator. Ne?
Ja, genau. Auf Roller Gator bin ich sehr gespannt. Weil bislang alles von Donald G. Jackson ziemlich Erfolg war, habe ich mir jetzt auch mal einen der aktuelleren Filme angesehen. Was heißt aktuell? Der hat auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber ist mal nicht aus den 80ern. Das war Kill Kill Mega Kill. Erstmal ein sehr reißerischer Titel. Aber total gelogen, weil, wenn ich mich recht erinnere, in dem Film überhaupt niemand stirbt. Und zwar ist es so, das ist eine Art, also es ist ein No-Budget-Film. Es sind nur Leihdarsteller und es wird nur mit Heimkamera gedreht. Der hat sich dann so die Not zur Tugend gemacht und hat irgendwie so Models genommen, die dann angeblich ihren Trip durch die USA mit einer Heimkamera filmen. Und dann gab es zeitgleich einen anderen Handlungsstrang, wo so zwei irre Typen, die irgendwie, keine Ahnung, Bock auf Umbringen haben, auch durch die USA reisen, das auch mit so einer Kamera aufnehmen. Und es gab auch, glaube ich, keinerlei Drehbuch. Also die sagen einfach irgendwelche Scheiße in die Kamera. Und das große Finale ist dann, dass diese Punks mit der Kamera, die verstecken sich dann in so einem Haus, das leer steht. Und dann kommen diese Girls. Und dann ist das irgendwie so eine Art Home-Invasion-Thriller. Aber der schlechteste, den du je gesehen hast. Auch mit einer der beknacktesten Fight-Scenes überhaupt. Und wie gesagt, am Ende stirbt halt niemand. Also den kann ich nicht weiterempfehlen. Das ist schon nur, wenn man sich selber foltern will, ein Thema.
Klingt aber eigentlich wie aus dem Leben gegriffen.
Ist es auch. Ist es auch. Ich meine, passiert.
Also ich meine, auch dies kommen schon die Verrückten halt
aus. Ja, also hätte mir 1:1 auch so passieren können.
Ja, von welcher Seite? Bist du Model, das durch die Lande reist, oder bist du ein Irrer-Killer?
Ja, das
beides, muss ich jetzt, ne,
an dieser Stelle offen lassen, selbstverständlich.
Ach so, ja, okay. Dann hatten wir auch das Thema Enttäuschung gerade schon mal gesagt. Das war für mich die Enttäuschung des Jahres, auf jeden Fall Furz, der Film.
Ja, absolut. Ja.
Wie oft wurde gefurzt? 23 Mal?
Na, schon ein bisschen öfter, aber ich habe erwartet, dass mindestens 100 Mal im Film gefurzt wird.
Wir hatten am Anfang des Films ja Tipps abgegeben, wie oft quasi in dem Film in irgendeiner Form gebläht werden würde. Und wir waren alle meilenweit entfernt, muss man mal ganz klar sagen. Wir hatten da hohe Erwartungen reingesetzt. Also man muss sich einfach auch vielleicht den Trailer dazu mal anschauen bei YouTube. Der verspricht sehr, sehr viel und kann es dann überhaupt nicht halten. Also der Film ist dann einfach sehr dröge auch einfach, muss man mal sagen.
So eine Liebesgeschichte mehr, ne?
Ja, ja, also eher so ein sehr seichter Liebesfilm, der kaum Karlauer hat und also nicht das, was man erwartet, ganz klar.
Ja, der nimmt sich auf jeden Fall überraschend ernst, finde ich.
Ja, das bei dem Titel. Muss man sagen. Nee, ganz klar. Also auf jeden Fall ein eher in Enttäuschung. Aber nichtsdestotrotz gab es ja doch noch auch andere gute. Also ein weiteres Highlight war mit Sicherheit Formel 1, der Film.
Ja, mit Ingolf Lück.
Mit Ingolf Lück.
Falco,
also eigentlich mit der ganzen Bandbreite an bekannten, auch internationalen Stars. Zu einer Hochzeit der Sendung Formel 1, also wir reden jetzt nicht vom Formel 1 Fahren, sondern der Musiksendung Formel 1.
Die kein Schwein mehr kennt natürlich.
Die heutzutage natürlich kein Schwein mehr kennt.
Wohl beim Rennsport als auch bei der Serie, dem Film, Unfälle gibt, ne?
Ja, 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 das andere sind halt musikalische Unfälle. Wobei, ich muss nur ein bisschen widersprechen, Formel 1 wird ja jetzt momentan, ich glaube, auf RTL Nitro regelmäßig wiederholt in so einer Best of 1900, was auch immer.
Ja, aber das ist ja ein ganz anderes Konzept. Das ist ja jetzt so eine Sendung, wo nur so prominente Stichwörter abgeben und im Hintergrund laufen Videos.
Genau, es wird im Prinzip, es werden dann die Charts aus dem Jahr gezeigt, beziehungsweise die Topla und es wird was dazu erzählt, aber es werden dann auch, wird auch durchaus Bezug dann zu manch einer Formel 1 Sendung dann genommen. Also so ein bisschen der Zusammenhang ist da, hat aber mit dem damaligen Musikfernsehen natürlich nichts zu tun, wo es tatsächlich nur darum ging, Musik zu präsentieren. Also im Prinzip in der Form gibt's, weiß ich nicht, ob es das noch so gibt, nicht so richtig. Nichtsdestotrotz, der Film selber ist super trashig. Es tauchen, wie gesagt, sogar internationale Musikstars von einem gewissen Format auf. Also,
wurde von der Firma Dickmann oder sowas gesponsert, ne?
Ja, irgendwie sowas. Die Toten Hosen, von denen wir persönlich jetzt nicht so die Fans sind.
Ja, milde ausgedrückt, ne?
Milde ausgedrückt.
Du bist mal wieder sehr diplomatisch.
sind auf jeden Fall mehrfach, also da sind sie scheinbar noch sehr am Anfang ihrer Karriere. So macht es den Eindruck zumindest. Und sind so ein bisschen der Running Gag in dem Film, weil sie mit immer neuen Musik-Band-Konzepten versuchen.
Genau, die wollen immer in die Formel 1-Sendung rein. Und ganz am Ende des Films, Achtung Spoiler, schaffen sie es auch. Und sie verkleiden sich immer einmal als Blues Brothers, einmal so als Bushmänner. So ein Kostüm wirklich mit Knochen durch die Nase, da würden sie heute schon durch die Mangel gedreht von der Presse. Aber ja, damals war das alles noch okay. Und
ich glaube, Mexikaner waren, glaube ich, auch
da. Ja, Mexikaner. Ach, es war alles ganz, also, ganz witzig.
Jegliches rassistische Klischee, was es gibt, wurde einmal aufgegriffen.
Mindestens einmal.
Ja, ja, absolut.
Jetzt, da wir gerade bei Musikfilmen sind, haben wir in diesem Jahr die Udo Lindenberg-Filme gesehen?
Ja, ich fürchte schon.
Die waren auch harter Tobak.
Ja, ne? Die waren harter Tobak. Das war einmal super. Das war ja auch ein Endzeitfilm.
Ja.
Da ging es um eine Tankstelle, die irgendwie einen aus dem postapokalyptischen Deutschland schafft. Und da musste man irgendwie zu dieser total verlassenen Tankstelle gehen und sagen, einmal super bitte, obwohl es natürlich kein Superbenzin mehr gab.
Ja, und viel mehr passiert in dem Film.
Nee, eigentlich nicht. Gottfried John war der Bösewicht und dann hängen die alle auf dieser Tankstelle rum und am Ende wird Gottfried John erschossen und die anderen fahren alle irgendwie ins gelobte Land oder sowas. Und der andere war...
Panische Zeiten?
Panische Zeiten hieß er, genau. Da wird Udo Lindenberg wird Panikpräsident von Deutschland. Unter anderem mit seinen Amtskollegen, dem Graf Dracula, dem Minister für Vampirismus und so. Und das war eher so ein Helge Schneider-Film ohne Helge Schneider.
Ja.
Also auch schon ein ziemlich harter Tobak, muss ich sagen.
Ich bin da ja leider nicht mit dabei gewesen, aber...
Du bist ein Glück, du.
Ich habe auch das Gefühl.
Also, Super hatte ja durchaus Anspruch. Der wollte irgendwie ein guter Film sein und was Panische Zeiten wollte, weiß ich einfach nicht. Ich glaube, der wollte nur Udo Lindenberg irgendwie als coolen Typen inszenieren, was meiner Meinung nach nur in die Hose gehen kann. Aber keine Ahnung, damals wie heute hatte er halt viele Fans.
Ja, der sollte, glaube ich, die ganze Politik so ein bisschen kritisieren und als Udo dann Bundeskaiser geworden ist oder weiß ich nicht was, ne, dann war ja alles gut.
Panikminister.
Und dann hat er ja auch hier so außenpolitische Gespräche und dann sagt er hier, ne, bleibt mal locker, ne, ist alles gut jetzt.
Ja, ja, so einfach kann Politik sein. Du sagst einfach hier, chill doch, Alter, und dance jetzt erstmal mit dem Minister für Vampirismus ab und mit ein paar barbusigen Bräuten und dann geht das schon klar. Ich glaube, in Nordkorea wird wirklich so Politik gemacht, aber der Rest der Welt hat sich da kein Vorbild genommen.
Das ist einfach die Udo Lindenberg-Version von Wir schaffen das.
Apropos Nordkorea, wir hatten auch den Nordkorea-Monat auf dem Blog, ne? Also der war auch...
Ja, der kam überraschend gut an, muss ich sagen. Ich habe gedacht, wir würden echt einen Großteil unseres Publikums verlieren, indem wir dem Diktatorenkino die Bühne öffnen. Wobei wir natürlich auch versucht haben, nordkoreanische Musik zu verarbeiten. Aber insgesamt war es ein schwieriger Themenmonat, weil es dringen ja nicht viele Filme nach außen und eigentlich noch weniger Bands. Und manche Schauspieler machen ja nur einen Film, weil sie danach erschossen werden oder sowas.
Ja, und die Filme, die aus den so in den 2000er Jahren oder was gedreht wurden, die sehen von der Technik her immer noch aus wie Filme aus den 70ern. Also das war total komisch anzusehen.
Genau, da habe ich ja zum Beispiel Pyongyang Nalparam gesehen. Das war eigentlich ein astreiner Shaolin-Film. Ein bisschen lang, aber guckbar. Hätte halt mehr Action gebrauchen können. Und der sah wirklich aus, als wäre der von den Shaw Brothers gedreht. Und das ist natürlich in keiner Weise irgendwie jetzt bewusst angelehnt, dass er gesagt hat, hey, wir machen das jetzt auf jeden Fall mit so einem körnigen Film oder sowas. Das war einfach das Scheißmaterial, was sie noch da hatten.
Ja, und ich hatte mir dann ja noch als Monsterfilm-Freund Pulgasari angesehen, wo Kim Jong-il wirklich einen Regisseur aus Südkorea gekidnappt hat und den so lange im Gefängnis gesteckt hat, bis er ihn den Film gedreht hat. Also das war auch so eine total skurrile Story um den Film herum.
Ja, da habe ich übrigens noch was zu sagen. Es gibt ein Buch darüber, über die Entführung von diesem südkoreanischen Regisseur. Der ist auch sehr bekannt, Name aber entfallen. Man kann es uns bitte die nachsehen.
Oder Lee.
Ja, Park vielleicht auch, ne? Ja.
Ich weiß noch, in den 90ern, war das 1994 bei der WM, Fußball-WM in den USA? Ich glaube, da war Südkorea mit dabei. Da hieß, glaube ich, tatsächlich die Hälfte der Mannschaft hieß Park. Da stand Park J. Park S.
Ja, die haben alle Doppelnamen, ja.
Fand ich sehr amüsant. Aber zurück zum Buch.
Naja, also das Buch ist ganz interessant. Ich habe da nur so mir mal irgendwie im im E-Book-Store da so ein Sample runtergeladen, habe ich jetzt die 50 Seiten gelesen. Ist ganz spannend, weil es ist nicht so unbedingt wie ein Sachbuch geschrieben. Es ist natürlich eins, aber es ist halt auch ein bisschen literarisch gemacht. Ne? Du erfährst dann halt, wie der irgendwie einen Hungerstreik tritt im Knast und irgendwann dann natürlich auch umkippt und auf einmal kriegen die Wärter eine mega Panik, weil er irgendwie droht abzunippeln und sie peppeln ihn dann wieder auf. Und dann hört er irgendwann mitgefangen, du bist der Erste, für den die das gemacht haben. Ne? Du musst echt wichtig sein. Und das war halt irgendwie Kim Jong-uns absolutes Herzensprojekt, dass man mit diesem Regisseur, der wirklich, glaube ich, auch atemberaubende Erfolge für das südkoreanische Kino verbuchen konnte, dass man den auf seine Seite holt und dass der jetzt halt so einen Scheiß wie Pulgasari macht.
Naja, jetzt wissen wir, wie es funktioniert.
Ja, ist auf jeden Fall eine Art, Filme zu drehen. Ne? Ob es die beste ist, stelle ich mal in Frage.
Das bleibt abzuwarten. Das wird die Zeit zeigen.
Auch ein Highlight des Jahres für mich, Flash mit E, Flash Gordon 2.
Absolut.
Die Erotik-Parodie aus England, 70er Jahre, glaube ich, auf halt Flash Gordon. Tja, wie soll man diesen Film beschreiben? Habt ihr eine Idee?
Also sagen wir es mal so, es ist so ein typischer britischer Erotik-Karlauer-Film.
So wie ein bisschen ist ja irre, nur schon expliziter, ne? Also es gibt Brüste und schwanzförmige Monster und so.
Und das Raumschiff, der Raumschiffantrieb war irgendwie Hühner, die dann gepoppt werden müssen. Ne?
Ja, genau.
Also schon so eine Mischung aus Monty Python.
Nee, sag mal lieber, ist ja irre.
Ja, aber ich, so manche Sachen dabei waren tatsächlich so, dass ich zwischendurch immer an Monty Python denken musste. Aber das Ganze auf einer sehr erotischen Ebene.
Jetzt mal ehrlich, fandet ihr den Film wirklich jetzt erotisch?
Nein, um Himmels Willen.
Aber jetzt denk doch mal an die Erotikfilme aus den 70ern, die deutschen, zurück.
Ja, da gibt es doch bestimmt bessere als den Quatsch, oder? Ja,
nein, aber ich glaube, da gibt es keinen, wo du heutzutage mehr sagen würdest, oh, der ist aber erotisch, sondern lachst du dich bei allen kaputt.
Wobei, der Erotikfilm aus den 70ern in Deutschland habe ich aber auch eine Bildungslücke. Ich glaube, den einzigen, den wir uns mal angeguckt haben, das war Lass Juckenkumpel oder sowas. Und das war auch schon grenzwertig.
Ja, es war Lass Juckenkumpel 2. Frag mich nicht, warum ich mich daran noch erinnere. Es gibt natürlich noch solche Geschichten wie Ariel, die geile Meerjungfrau, aber das war ja schon ein richtiger Porno. Aber der war auch sehr, sehr lustig.
Das ist ja auch neuer. Das ist ja auch
Ja, klar, das ist viel neuer.
Ich meine, damals, das waren so die Zeiten von Heidi Haida. Also das ist so, da ist mehr Slapstick dabei als Erotik. Also das ist, also zumindest, ne, und damals haben die das aber scheinbar anders gesehen. Deswegen weiß man nie genau, wie das damals bei Flash Gordon war. Ne? Also. Was da so die Intention dahinter war.
Also wenn die Engländer das geil fanden, dann tun sie mir echt leid. Das muss ich schon sagen.
Am schönsten ist auch Flash Gordon ist dann auf der Suche nach seiner Liebsten, die er retten will. Ganz, ganz klassisches Szenario. Und landete dann in einer Gesellschaft der Kackmenschen. Ohne Flachs, das ist eine Gesellschaft, also eine Gemeinschaft von Leuten in schlechten Kacke-Kostümen.
Ja, die sehen ein bisschen aus wie Pizza Mampf aus Spaceballs, nur halt braun.
Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut optisch, ja. In der Tat.
Genau, und dann kämpft er sich doch sogar noch durch die Gesellschaft der Kackmenschen bis zum Darmausgang vor oder
ganz
sowas,
genau.
Ne?
Die werden da erst so quasi integriert und es ist erst so von wegen, ja, okay, wir bleiben hier, also es ist sehr dubios alles und dann, wenn sie dann fliehen, dann geht's natürlich durch alle Darmwindungen Richtung Ausgang, ganz klar. Aber ein absolutes Highlight in dem Film.
Ja, ein Film, der voller Highlights ist, möchte ich sagen. Also ja. Flash Gordon 2, ich denke, bei uns dreimal Daumen hoch oder beziehungsweise runter.
Ja, definitiv. Sollte man, wenn man auf schlechte Filme steht, kann man sich den auf jeden Fall angucken.
Kommt hier lustigsten Pornotitel, der euch einfällt. Bei mir ist es Jurassic Fuck.
Strip langsam.
Ja. Ich bin raus.
Natürlich auch noch ein absolutes Highlight, der Räuber Fotzenglotz.
Okay, ich glaube, wir müssen den Podcast dann doch ab 18 machen.
Ja, okay. Aber das ist ja absehbar, ne? Also ich bin schon recht stolz auf uns. Es hat bislang noch keiner gerülpst, gefurzt. Oder?
Gibt es Trash-Filme, die nicht ab 18 sind?
Ja, natürlich reichlich.
Ja, klar. Also sowas wie Furz zum Beispiel, auf Formel 1 der Film, die sind ja nicht ab 18.
Ja, ja, oder hier die total beknackte Nuss, der sollte ab 18 sein, ist es aber nicht.
Ja, also es gibt da ja genug. Bei den Actionfilmen ist es oft so, dass sie tatsächlich dann in Richtung 18 gehen. Ne? Aber gibt ja auch genug anderes, insofern. Sonst könnte ja zum Beispiel auch Schläferz nicht funktionieren.
Was wiederum ein guter Übergang ist, was haltet ihr denn von der diesjährigen Schläferz-Staffel?
Also ich persönlich muss sagen, die diesjährige Staffel, die Staffel 3 ist das ja quasi, die gesplittet wurde in den Sommerteil und jetzt über die Weihnachtstage beziehungsweise die Adventsreihe fand ich auf jeden Fall mit am besten. Hatte so ein bisschen den Hintergrund, dass ich das Gefühl hatte, das war sehr ausgeglichen von den Filmen, die gezeigt wurden. Da waren jetzt natürlich nicht alle top.
Ja, aber es waren weniger Asylum-Filme.
Genau, es war jetzt nicht so dieser, also ich habe bei Schläferz ja eine Zeit lang immer das Gefühl gehabt, das geht jetzt alles so Richtung dieser Hai-Geschichte. Ich meine, Sharknado hin oder her ist auch schön und gut, dass Kalkofe und Rütten da ihren Gastauftritt hatten und so weiter, ist ja alles nett. Aber ich finde, das ist für jemanden wie uns, der Leute, die sich schon sehr lange so mit diesem schlechten Filmgenre quasi beschäftigen, ist Asylum so ein bisschen so ein Mainstream-Trash.
Ja, es ist auch gewollt schlecht. Sie machen es mit Absicht schlecht. Und
ja, und auch lieblos, sehr lieblos.
Genau, mich fasziniert es eher, dieses Scheitern der Leute. Ne? Sie wollen was Geiles machen, sind aber irgendwie zu unfähig oder haben nicht genug Geld und dann kommt der letzte Scheiß dabei raus. Ne?
Ja, also da ist es dann...
Lipstick-Gedanke.
Da, ne, versucht man dann ja auch so Stars einfach irgendwie... Also beispielsweise die erste Folge in der Staffel, die in diesem Jahr lief, war ja Hulk Hogan der Hammer. Da wurde einfach versucht, mit Hulk Hogan ein bisschen Knete zu machen. Er hatte ja noch ein paar andere Filme in seiner Glanzzeit und die waren ja alle grottig. Also da ist ja keiner, der dann nachher irgendwie ein Meilenstein in der Filmgeschichte wurde.
Was? Ich muss jetzt hier abbrechen.
Nein, in der Tat gibt es da eher keinen, der da wirklich in jedes Buch der Filmrekorde gekommen wäre. Und insofern, solche Filme sind da natürlich ein absolutes Highlight, weil die natürlich eigentlich gar nicht gewollt schlecht sind, sondern sind es einfach, weil die Schauspieler einfach auch nichts drauf haben. Und Hulk Hogan ist halt ein Meister des Overacting, ja, und mit dem kannst du halt keinen Film verkaufen, der seriös sein soll. Ne?
Ich würde mal gerne kurz einhaken. Du hast ja, bevor diese Staffel losging, mal so eine kleine Recherche gemacht, welche Filme gezeigt wurden, aus welchem Genre, welches Jahrzehnt. Die haben zwar, glaube ich, nicht veröffentlicht, aber vielleicht kannst du aus dem Kopf noch ein bisschen sagen, was war jetzt zum Beispiel vorher anders?
Also sagen wir es mal so, was zum Beispiel lange Zeit nicht war, waren irgendwelche Trash-Filme aus dem, ich glaube 90er, nee, gar nicht wahr, aus dem Nullerjahrzehnt. Wenn du mir eine Sekunde gibst, dann suche ich mir meine Tabelle eben raus und du redest so lange.
Alles klar, dann sage ich zum Beispiel mal, worüber ich mich bei den Schläferz sehr gefreut habe und das ist zu einem Vampirella. Weil ich die Comics tatsächlich gelesen habe oder wahrscheinlich auch noch lesen würde, wenn ich unbegrenzt Geld und räumliche Kapazitäten hätte.
Ja, aber das ist in dem Fall ja nicht vom Vorteil,
ne? Nee, das ist in dem Fall nicht vom Vorteil. Ich wollte den aber schon immer mal sehen. Ich habe da nämlich nur eine halbe Aufnahme auf VHS von dem Film. Irgendwie ab Minute 30 oder irgendwie sowas. Und der war bis vor kurzem auf DVD nicht erhältlich. Und du konntest ihn, glaube ich, nur bei Amazon kaufen, aber auch für irgendwie 14 Euro oder einen recht unverschämten Preis. Und da habe ich mich schon sehr gefreut, den jetzt mal in Gänze und komplett zu sehen halt. Auch mit diesem Rahmenprogramm war es fantastisch, fand ich. Und war auf jeden Fall eine tolle Ergänzung eigentlich auch dieses Schläferz-Konzepts, mal sowas mit reinzunehmen. Das war ja wirklich früher 90er Jahre, das hatten wir auch nicht so häufig. Und dann thematisch neu für die Schläferz, finde ich. Es gab es ja schon in einem Vampirfilm mit Blackula. Aber irgendwie fand ich, der sticht schon raus, weil vieles in der Richtung gibt es gar nicht. Das war ja im Grunde sowas wie Underworld, bevor es Underworld gab, nur in Scheiße halt, ne?
Ja.
Und sehr schön war für mich auch Double Trouble. Warte, bis mein Bruder kommt. Mit den halslosen Brüdern. Peter und David Paul.
David, ja, genau so.
Den haben wir damals auch schon auf VHS uns gekauft. Es gab ja diese goldene Zeit, als die DVD kam und alle Videos rausgeschmissen wurden und Land auf, Land ab, Videotheken ihre Videos rausschmissen. Da haben wir ganz viel von diesem Scheiß halt, von dem wir heute zehren, uns gekauft und gesehen. Unter anderem halt diesen Film. Wir sind ja generell große Freunde der Barbarian Brothers, wie sie ja auch genannt werden.
Ja, wie hießen die anderen beiden Filme? Die Barbaren? War der erste, glaube ich?
Die Barbaren, das war so ein Conan-Rip-Off. Dann gibt's noch die Highway-Chaoten, der ist unter anderem mit Thomas Gottschalk. Dann gibt's noch so einen Babysitter-Film, den habe ich nicht gesehen. Das ist Twins. Wieder. Ja.
Da gibt's ja unsere Videorezension zu.
Genau, könnt ihr euch auf YouTube gerne ansehen. Das ist unter anderem der ehemalige James Bond-Darsteller George Lazenby, der Bösewicht. Was er in seiner späteren Karriere gerne mal gemacht hat, unter anderem auch in The Man from Hong Kong. Das ist ein Exploitation-Film aus Australien, den ich allen sehr ans Herz legen kann. Die Action ist überraschend gut. Tolle Verfolgungsjagden. Und dann gibt's halt so ein Möchtegern Bruce Lee. Und George Lazenby kann ja eigentlich auch nicht wirklich Martial Arts und so. Und die ganze Mischung aus diesem einerseits guter handwerklicher Filmarbeit und so ein bisschen Baller-Baller-Darstellern und sowas, das fand ich schon echt schön.
Ja, man muss ja ganz klar sagen, die beiden Brüder sind einfach hundsmiserable Schauspieler und das macht es einfach super amüsant.
Ja.
Ich habe jetzt übrigens, um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, was so ein bisschen unterschiedlich ist zu dem, wie die Schläfertstaffeln vorher waren. Jetzt in der dritten Staffel, du hattest ja gerade, also wir haben jetzt über Double Trouble und Vampirella hattest du ja gerade auch schon mal erwähnt. Das waren jetzt die ersten Filme und immerhin waren das jetzt schon irgendwie von der Reihenfolge her Film 33 und 34 in der Schläferz-Reihe. Die ersten, die aus den 90er Jahren kamen. Das heißt, bis dahin gab es in den Staffeln vorher noch keinen einzigen Film aus den 90ern. Und dabei gibt es in den 90ern wirklich eine Menge, gerade aus dem Action-Bereich schlechte Filme, die es absolut wert sind, gezeigt zu werden. Was es auch immer noch nicht gab, wenn ich mich nicht völlig irre, ist irgendein Film aus dem... Oder es gab... Nee, Moment, es gab einen einzigen so Film, der wirklich aus den Nullerjahren, also 2000 bis 2009 inklusive, kam. Und das war Battlefield Earth aus der ersten Staffel. Und ansonsten gab es da auch noch keinen wieder. Also das ist so... Man sieht so ein bisschen, also diese Staffel jetzt selber war ziemlich ausgewogen, so was die Jahrzehnte angeht, auch so was die Schwerpunkte angeht. Und ich glaube, deswegen fand ich die persönlich auch mit am besten zu gucken. Und man muss natürlich sagen, dass Rütten und Kalkofe inzwischen sehr gut eingespielt sind. In der zweiten Staffel hatte ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, na, das ist so ein bisschen Abarbeiten und es wirkte kurz mal auch ein bisschen lustlos, so für meinen Eindruck war das zumindest. Und dann hatte ich aber das Gefühl, jetzt in der neuesten Staffel, in der dritten dann, haben sie irgendwie nochmal richtig Gas gegeben und haben irgendwie wieder scheinbar richtig Spaß an der Geschichte. Und man muss ja auch sagen, das Internet dankt es ihnen ja auch. Also gerade bei Twitter ist das ja immer, Schläferz ist dann immer Nummer eins, der Hashtag Charts in Deutschland, wenn der Film läuft. Und ich denke mal, das sagt schon einiges aus.
Ja, ne? Das ist schon ziemlich durchs Dach gegangen. Also ich weiß noch, am Anfang, wir waren ja schon seit Film 1 dabei, da war so ein kleines verschworenes Grüppchen und hat auch Spaß gemacht. Mittlerweile, wenn man dann einen Tweet rausschickt, sind es eigentlich so viele Leute, dass es wieder gar keine Bedeutung mehr hat, weil es liest keiner mehr, weil es aktualisiert sich ja dann sekündlich, wenn du nach dem Hashtag suchst und dann gehst du da im Grunde unter. Ist ein bisschen doof manchmal, wenn man sich jetzt halt irgendwie über diesen Film unterhalten möchte oder möchte auf irgendein besonderes witziges Detail hinweisen. Dass, obwohl mehr Leute zugucken, habe ich das Gefühl, dass weniger es sehen.
Ja, stimmt, es schreiben mehr Leute, aber es lesen weniger. So in der Richtung. Naja, ich weiß, was du meinst. Man geht tatsächlich dann so ein bisschen unter. Ist auch schwierig, aber man hat ja auch so, ich sag mal, in seiner Twitter-Gruppe dann eine beschränkte Anzahl von Leuten, mit denen man dann darüber kommuniziert und das funktioniert ja auch. Also Insofern, ich sag mal, es ist, tut der Senderei auf jeden Fall gut, weil das bedeutet, dass sie mit Sicherheit weitergehen wird. Und ja, das tut so einem Sender wie Tele 5 natürlich dann auch gut.
So,
ganz klar.
Zum absoluten Highlight würde ich sagen, da sind wir uns alle einig, Hentai Kamen.
Der absolut. Ja.
Also ich hatte diesen Film, der ist irgendwie, glaube ich, vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren auf DVD rausgekommen. Da habe ich immer gedacht, scheiße, irgendwann musst du den sehen. Der war mir aber ein bisschen zu teuer. Insofern bin ich wieder froh, dass ich ihn so sehen konnte. Und der Begleitrahmen war ja auch hier sehr witzig. Aber ja, mein Gott, ich weiß nicht, hätte ich mich jetzt geärgert oder gefreut, hätte ich die DVD gekauft. Ich weiß nicht, ob man den mehr als einmal ertragen kann.
Ja, gute Frage, ne? Also der ist natürlich... Die Japaner sind ja einfach für so freakigen Kram bekannt. Also ich meine, Battlefield Baseball hattest du jetzt letztens ja auch zum ersten Mal erst gesehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Nee, das war ich, aber ich...
Ah, nee, du, genau.
Die Filme sind auf gleichem Niveau, finde ich.
Genau.
Also, die machen beide das hier nicht besser.
Ja, also das sind das können die Japaner einfach sehr gut. Ne? Also Filme machen, wo du dir denkst, Alter, was ist denn das? Was geht denn jetzt gerade bei denen vor? Aber das funktioniert. Ne?
Leute, die sterben, sind in der nächsten Szene wieder da und
ja,
bei Hentai Kamen war halt viel Schlüpper auf den Kopf und durch die Gegend rennen, ne? Und
Eier ins Gesicht und sehr, sehr viel Teabagging. Nein, also ein absolut super Film. Ne? Also generell, wie gesagt, eine gute Staffel und der mit Sicherheit auch ein Highlight, ja.
Eigentlich viele Superheldenfilme, ne? Wir hatten jetzt Hentai Kamen, wir hatten Vampirella und dann war noch der Super Sonic Man da, ne?
Stimmt. Relativ viele. Gut, man könnte den Thor-Film, der erzählt ja quasi auch dazu. Ja, also schon eine Menge. Auf jeden Fall. Also insgesamt kann man sagen, war definitiv eine gute Staffel.
Auf DVD kaufen. Ja.
Genau. Kauf die DVD.
Ja. So ist es. Ich hoffe auch, dass wir in naher Zukunft da mal wieder was verlosen können. Ich warte da noch auf ein Paket, aber das verkünden wir dann nochmal gesondert. Aber es sieht eigentlich nicht schlecht aus, dass wir mal wieder eine Stefatz-DVD verlosen können.
Also, stay tuned.
Ja, total. Dann haben wir das Thema auch, glaube ich, eigentlich halbwegs erschöpfend behandelt. Dann ist die Frage, was war 2015 sonst noch? Da will ich mal anfangen. 2015 war für mich ein absolutes Konzertjahr. Ich war, glaube ich, auf so vielen Konzerten wie noch nie. Das lag jetzt einfach daran, dass mal die finanzielle Situation besser war und man einfach mal gesagt hat, ach komm, scheiß drauf, ich gehe hin. Zum Beispiel habe ich habe ein ziemlich breites Spektrum auch gehabt von Italo-Pop mit Albano und Romina Power, wo ich gleich später vielleicht nochmal drauf eingehen kann, bis Slayer, wo ich mir wirklich einen blauen Fleck geholt habe. Also es war schon eins der härteren Konzerte. Auch nicht nur musikalisch, war die Bandbreite echt wirklich sehr groß, was mir jetzt geboten wurde. Und das fand ich echt ganz toll. Das würde ich gerne versuchen, nächstes Jahr wieder so zu machen, weil das Jahr davor war ich, glaube ich, nur auf zwei Konzerten und eins davon war Steven Seagal mit seiner Bluesband. Das wäre schon wieder fast ein eigener Podcast. Aber ich will jetzt mal kurz was sagen zu Albano und Romina Power. Auf dem Blog haben wir einen gewissen Hang, oder ich habe einen gewissen Hang, sind wir mal ehrlich, zu Italo-Pop. Das sind ja immer sehr dankbare Videos, weil die Mode scheiße ist, die Songs ergeben oft keinen Sinn, weil die Leute kein Englisch können. Und so war es dann irgendwie auch beschlossene Sache, als ich gesehen habe, Albano und Romina Power, das Comeback. Da habe ich gedacht, da gehst du hin. Ich habe noch an der Bushaltestelle, wo ich das Plakat gesehen habe, euch ja gleich eine SMS geschrieben, hier so, Albano und Romina Power, jetzt hier, kommt, ne? Und da habt ihr ja berechtigterweise gekniffen, sage ich mal.
Das war mir dann tatsächlich doch zu hart. Also das war mir dann auch irgendwie nicht schlecht genug. Also
ja, du warst nicht da. Du warst nicht da.
Also, das Problem ist, dass in unserer Heimatstadt gibt es halt ein sehr großes Italo-Festival und wir sind mit dem Quatsch halt genug gefoltert worden. Ne?
Ja, da hängt es noch einiges. Ja, ja.
Aber ihr könnt euch echt nicht vorstellen, wie scheiße das war. Also es fand erstmal in Berlin in der Waldbühne statt. Dazu soll ich sagen, das ist so eine Freilichtbühne, die hat Hitler gebaut. Und dann zum Beispiel eine Sache schon, dann haben die so ein Libertad gesungen, ne, diesen alten Song. Freiheit und so weiter. Und dann lief da auf diesem Bildschirm, den es natürlich auch gibt, irgendwie so ein Video mit ganz schlimmen Szenen. Oh, Mussolini, Hitler, alles schlimm und bedrückend ist es ja auch. Aber das singen die dann in einem Gebäude, was zum Beispiel halt von Hitler in Auftrag gegeben wurde. Naja, was soll man dazu sagen?
Das hat richtig gemacht. Nein, aber verrat den Leuten doch bitte nochmal, wie viel du für die Karte bezahlt hast. Ich hoffe, das ist jetzt nicht...
Die war überraschend günstig, weißt du? Ich habe für fast jedes Konzert dieses Jahr mindestens 35 Euro oder so ausgegeben. Alban und Romina Power war das günstigste Konzert. Ich glaube, ab 15 oder 19 Euro ging es los. Dann hast du halt relativ weit hinten in der Waldbühne gesessen, aber ist ja eh scheißegal. Zumindest für so ein Konzert. Ich muss sagen, preislich war das okay. Dafür, dass es jetzt irgendwie die Reunion war, die große Comeback-Tour etc. etc., war es okay. Das teuerste Konzert, ich glaube, ich habe mehrmals jetzt 50 Euro für eine Karte ausgegeben. Slayer hat so viel gekostet, Limp Bizkit hat so viel gekostet, Faith No More hat so viel gekostet. Das ist jetzt irgendwie anscheinend einfach so ein bisschen nochmal angezogen mit dem Konzertpreis, was ein bisschen schade ist.
Die Leute verdienen ja auch nichts mehr durch Plattenverkäufe, das wird ja jetzt alles irgendwie runtergestreamt. Deswegen, ich glaube, die Bands sind in gewisser Weise auch auf die Konzerte angewiesen.
Ja.
Was natürlich gut ist, weil sie dann mal wieder vorbeikommen und man sich das angucken kann, aber man muss halt tiefer in die Tasche greifen.
Wie gesagt, dieses Jahr war es halt einfach mal drin und ich habe gesagt, scheiß drauf, ich wäre zum Beispiel auch jetzt nie zu Limp Bizkit gegangen, hätte ich jetzt nicht einfach mal die Kohle übergehabt. Aber ich muss echt sagen, das war mein Konzert des Jahres. Nicht, weil es jetzt irgendwie künstlerisch so anspruchsvoll war, aber es war einfach sehr, sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, da kann ich dann so ein bisschen einhaken. Das Gleiche gilt eigentlich auch für Danko Jones. Da hatten der American Kickbox Terminator, ach nee, der American Cyborg Terminator.
Der war im Rahmen der Visions Party war gut, war rockbar.
Ne? Ja, also Danko Jones weiß einfach zu unterhalten. Er macht halt eine super Show auf der Bühne, ist halt jemand, der das Publikum mitreißen kann. Gut, seine Songs hören sich alle immer sehr ähnlich an. Finde ich persönlich.
Ist ja bei AC/DC nicht anders, ne?
Ja, im Prinzip schon. Ich mag ihn ja auch trotzdem.
Ja.
Aber wie gesagt, so dieses Unterhaltsame fand ich da halt auch sehr gut. Ne? Das gleiche gilt übrigens überraschenderweise, das hätte ich nicht gedacht, von Monster Magnet, dass sie noch in der Lage sind, so gute Musik, also live zu bringen, auch qualitativ.
In diesem Jahr?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in diesem Jahr war, Monster Magnet.
Aber also, das kann ich bestätigen, ein ordentliches Konzert.
Ja, also vor allem, wie gesagt, von der Gesangsqualität her auch überraschend gut. Also das hätte ich denen nicht mehr zugetraut.
Ein bisschen zu kurz und die Vorbands waren, glaube ich, irgendwie Grütze, aber...
Ja gut, irgendwas ist ja immer.
War jemand von euch bei den Eagles of Death Metal? Die waren ja auch in Deutschland, aber ich weiß nicht, ob vor Paris oder nach.
Nee, da hatten wir, glaube ich, alle irgendwie keine Zeit und mussten arbeiten.
Ich hatte es mir mal vorgenommen, aber habe dann gesagt, ach nee, das schaffst du nicht. Und dann wurde das Konzert in Berlin zumindest, glaube ich, auch abgesagt.
Ja, ich wollte gerade sagen, sie wollten, ich glaube, Deutschland wäre nach Paris gewesen. Und ich glaube, die ganzen Deutschland-Konzerte wurden abgesagt.
Nee, die waren auch vorher schon einmal in Köln, glaube ich. Aber da hatte keiner Zeit und Bock, irgendwie nach Köln zu fahren, was ja auch verständlich ist. Aber Kaufempfehlung, das neue Eagles of Death Metal Album ist wirklich hörbar.
Ja, zweite Kaufempfehlung. Es gibt jetzt eine Spendeneinnahmesingle, nenne ich es mal, von Pearl Jam, beziehungsweise Matt Cameron, dem Schlagzeuger von Pearl Jam, die zwei Songs der Eagles of Death Metal gecovert haben. Kostet irgendwie 1,49 bei iTunes und ist, wie gesagt, für einen guten Zweck und kann ich auch empfehlen.
Was ich nicht empfehlen kann, was aber somit das abstruseste Erlebnis, die in diesem Jahr war, war das Baby Metal Konzert.
Genau, wo wir wirklich alle mal drei zusammen auf ein Konzert waren.
Richtig, passiert ja nicht ganz so oft, wobei Danko Jones.
Da waren wir auch zu dritt, ja.
Da waren wir auch zu dritt.
Ja.
Da waren wir tatsächlich auch zu dritt. Aber gut, kommt nicht so vor. Aber Baby Metal war dann tatsächlich, also ich war sehr fasziniert von den Leuten, die da waren, weil das wirklich sehr
Vorne standen die Anime-Nerds, hinten standen die Metaller, die sich über die vorne lustig gemacht haben. Ne?
Ja, das war sehr, sehr abstrus. Also das Gesamtbild war sehr abstrus. Und die Musik selber, also sagen wir es mal so, das ist jetzt nichts, was ich mir sonst immer anhören würde. Aber es hat mich amüsiert.
Ja, zwischendurch haben wir auch überlegt, ob das vom Band kommt. Ne? Also.
Ja gut, das stimmt, das stimmt. Also die Show war auch sehr abstrus auf der Bühne. Wer sich mit sowas auseinandersetzen möchte, es ist halt eine Mischung aus diesem typisch japanischen Schulmädchen, ich nenne es mal Genre.
Ja, J-Pop, ne?
Irgendwie. Ja, J-Pop ganz stark fixiert halt auf Schulmädchen in Kombination mit sehr, sehr hartem Metal. Und diese Kombination ist, also auf sowas kommen halt auch wieder nur die Japaner, glaube ich.
Ja, ich glaube, dass mit diesem Konzert, das ist so eine Sache, entweder man steht da richtig zwischen den Leuten und macht den ganzen Scheiß mit, der auf der Bühne passiert. Es gibt ja so Choreografien, die man mitmachen soll. Oder man lässt es bleiben, glaube ich. Also wenn man das mitmacht und man hat da richtig Bock drauf, hat man, glaube ich, auch richtig Spaß. Jetzt mal abgesehen von der Qualität der Musik. Aber ich glaube, so zum Angucken, einfach mal von außen betrachten, ist das eigentlich nichts.
Ja, stimmt wohl, stimmt wohl. Wobei ich war ja auch sehr fasziniert. Ich habe dann ja das ein oder andere in meiner Schockiertheit das ein oder an den ein oder anderen Tweet dann geschickt und hatte auf einmal Dutzende von Baby-Metal-Fans, die meine Beiträge geliked haben. Die scheinbar nicht so ganz, nur weil ich den Hashtag Baby-Metal verwendet habe.
Ja, ich bin neue Freunde.
Ja, da scheint es eine sehr große Community zu geben, die aber nicht unbedingt immer versteht, wenn man jetzt nicht unbedingt positiv über ihre Band schreibt.
Aber es ist ja so, dass diese Pop-Fans, auch generell Justin Bieber, One Directions und so, das sind ja oft die härtesten, ne? Also nicht die Metal-Fans sind die schlimmsten, sondern wirklich so die Pop-Fans. Die bringen dich ja bald um, wenn du was Schlechtes über die Frisur von dem einen sagst.
Ja, natürlich.
Stehen auch schon irgendwie 6 Stunden vor Einlass dann vor der Tür, ne? Und ja.
Ich glaube, genauso schlimm, das fällt dann in die gleiche Kategorie, sind die Fans dieser ganzen YouTuber. Wenn du was gegen ihre YouTuber sagst, dann ist ja auch gleich Highlife. Also. Dann hat der der Kaffee den Dampf. Na, ihr wisst schon.
Ist die Kacke am Dampf, meinst du?
Genau, dann gibt's halt ordentlich dampfende Kacke.
Da hat der Bartel den Kaffee am Dampfen.
Aber absolut.
Gut, ich würde sagen, wir haben 52 Minuten jetzt schon geredet.
Dann wünschen wir jetzt noch 8 Minuten lang.
Genau, wir machen. Jetzt gibt es 8 Minuten noch Weihnachtswünsche, unterbrochen von Furzgeräuschen. Und das war's dann einfach, würde ich sagen. Ich fand es jetzt auf jeden Fall ein ganz nettes Experiment, ob wir das mal wieder machen sollen. Könnt ihr uns ja gerne über Twitter oder die Kommentarfunktion auf www.trashometer oder ja, genau. Also, scheiß drauf. Ich habe die falsche Adresse schon gesagt, ne? Trashometer suchen, im Internet findet ihr. Wir sind ja überall. Wir sind bei YouTube, wir sind bei Twitter, wir sind bei Facebook, wir sind ach wirklich fast überall, ne?
Ich glaube, wir sind sogar irgendwo im Weltall.
Ja, das habe ich gehört.
Also wurde mir so gesagt.
Man muss nur ganz genau hingucken.
Richtig.
Genau. Nächstes Mal sollten wir einen zweiten Podcast machen. Da verraten wir die Koordinaten. Also unbedingt dranbleiben. Wir sagen euch, worauf ihr euer Teleskop einstellen müsst, damit ihr uns im Weltall seht.
Du weißt schon, dass wir jetzt nie wieder einen Podcast machen dürfen, oder?
Ja, ich habe doch jetzt einfach nur Mist erzählt. Das ist schon okay, denke ich.
Gut, also nichtsdestotrotz, ich denke auch genug Mist erzählt. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören und hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem sinnlosen Gebrabbel und den Informationen, die wir euch zu dem einen oder anderen Thema geben konnten und unseren Eindrücken, die euch vielleicht auch bei der möglichen Entscheidung, ob ihr euch das selber mal anschauen, anhören, was auch immer wollt, weiterhelfen und hoffen auf zahlreiche Kommentare und Liebesbekundungen, Fanpost, Geschenke, sowas halt.
Ja, okay. Also, auf Wiedersehen und
ciao. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Du wirst zugeben müssen, dass ich auf dieser Stick